Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören DRS 1 mit Menschen und Horizonte. Am Mikrofon Mike Lamar. Der Michael Jentsch hat ganz eine spezielle Kindheit erlebt. Er ist als Kind von deutschen Missionaren zu Liberia aufgewachsen, im Westen von Afrika. Und dort hat er, der heute in Bremen wohnt, Geschichten und Abenteuer erlebt, die man sich in unserer wohlbehüteten westlichen Welt fast nicht vorstellen kann. Wie der Michael Jentsch den blutigen Bürgerkrieg zu Liberia und vieles mehr hautnah mitbekommen hat, das erzählt er in dieser Stunde. Redaktion von dieser Sendung, Karin Frey.
We'll be right back.
Das ist «Menschen und Horizonte» auf dem Eis. Bremen ist definitiv nicht Afrika. Die Bäume haben dort zurzeit keine Blätter dran. Es bläst ein kühler Wind. An den grauen Strassenrändern liegt noch ein letzter Rest dreckiger Schnee. So hat es ausgesehen, wo Karin Frey den Michael Jentsch in seinem bescheidenen Reihenhaus zu Bremen getroffen hat. Und fast nichts hat darauf hingedeutet, dass da einer lebt, der sein Herz an afrikanischen Kontinent verloren hat. Höchstens ein oder andere geschnitzte Figürli, die da rumgestanden ist. Der 35-jährige Sport- und Englischlehrer Michael Jentsch ist in einem Land aufgewachsen, wo es so nicht mehr gibt. Das Liberia, wo wegen dem Bürgerkrieg furchtbar erlebt hat. Als Kind aber ist das westafrikanische Land für den Michael Jentsch schlicht ein Paradies gewesen.
Der Vater von Michael Jentsch war Missionar. Der kleine Michael ist zwar zu Deutschland auf die Welt gekommen, schon gleich aber ist man abgereist. Zuerst für 6 Jahre auf Niger, dann für 2 Jahre zurück auf Deutschland und dann...
Und dann kam ein fremder Mann zu uns ins Wohnzimmer. Und ich kam vom Spielen nach Hause und der Mann zeigte Bilder von Afrika und meine Eltern. Ich sah dieses Brennen in den Augen meiner Eltern wieder. Und abends dann ging dieser Mann, wurde verabschiedet und ich hörte dann, wir wollen vielleicht nach Liberia, an die Westküste Afrikas, in den tropischen Regenwald. Und ich sagte, nein, nein, bitte nicht, ich will in Deutschland bleiben, ich habe jetzt endlich hier meine Wurzeln gefunden. Ja, aber Papa braucht einen neuen Auftrag und wir können ja nicht einfach nur hier rumsitzen. Und so hieß es dann, ein paar Monate später Abschied nehmen. Und ich hatte tierische Angst, wusste nicht, was auf mich zukommt und dachte, oh nein.
Die Begeisterung war nicht gross gewesen.
Das erste Gefühl war Hilflosigkeit, ausgeliefert sein. Dass man sagt, ich habe hier gar keine Mitspracherechte und ich bin hilflos ausgeliefert der Situation. Jetzt als Elternteil selber in meinem Alter merke ich schon, dass die Eltern schon manchmal einfach Entscheidungen treffen müssen, wo die Kinder kein Mitspracherecht haben, weil sie noch nicht diese Erfahrungsweitsicht haben. Aber das war das erste Gefühl von Hilflosigkeit. Und ich glaube, dass das mein Leben lang mich immer beeinflusst hat, dass ich immer dagegen gekämpft habe und immer gesagt habe, ab jetzt möchte ich die Kontrolle in meinem Leben haben. Dass ich immer gekämpft habe, dafür sehr selbstständig zu leben, anschließend.
In dieser neuen Welt hätte er sich das Unabhängigsein und Freisein dann ein Stück weit rausnehmen können. Er war viel in der Natur aus, wo er auch seinen besten Freund, den Ben, kennengelernt hat. Die beiden grössten afrikanischen Stämme in Liberia heissen Gio und Kran. Der Ben war ein liberianischer Bub vom Stamm der Gio.
Es war ein Samstagnachmittag und ich war an meiner Lieblingsbucht am Angeln und hatte meine europäische Rute dabei. Und die Liberianer angeln eigentlich nur mit einer Schnur und einem Stück Blei und schmeißen das wie so ein Lasso. Und ich hatte halt meine deutsche Rute und hatte die ausgeworfen und hatte gerade einen Felsbarsch dran und zog den gerade rein. Und hatte den gerade an Land gezogen, da hörte ich dann eine Stimme hinter mir, die sagte, oh, das ist aber ein toller Fisch. Und da stand dieser Junge hinter mir und der war fast genauso groß wie ich. Er muss dann 11, 12 gewesen sein. Ich war knapp 10. Und ich weiß nur, dass er deutlich muskulöser war als ich. Und da war ich immer neidisch drauf. Und dann sagte ich so, hey, das ist noch gar nichts, davon fange ich jeden Tag 10. Und provozierte ihn natürlich so ein bisschen damit und dann lachte er nur und sagte, ja, ja, du bist echt der Größte. Und dann habe ich gesagt, wollen wir nicht morgen zusammen angeln? Und so angelten wir 2, 3 Tage zusammen und redeten viel. Und wenn man Durst hatte, hat man sich eine Kokosnuss gepflückt. Und so angelten wir den ganzen Tag, bis die Dämmerung anfing und dann rannte ich immer nach Hause.
Die beiden sind dicke Freunde geworden und irgendeinmal hat es dann auch dazugehört, dass man zueinander heim eingeladen worden ist. Er soll nur kommen und mit an Tisch sitzen, hat die Mutter von Michael zum Ben gesagt.
Und dann stellte sie eine völlig unbekannte Speise für Ben auf den Tisch und er erschrak und sagte, esst ihr Schlangen? Und dann waren das Spaghetti. Und dann haben wir natürlich gelacht, aber für ihn war das wirklich ein Schock. Er hatte sowas noch nie gesehen, er kannte nur Reis. Und dann haben wir ihm Spaghetti-Essen beigebracht und er lud mich dann am nächsten Tag zu sich nach Hause ein und sagte, jetzt räche ich mich. Heute gibt's Fufu und dann gab's auch geräucherten Pavian, so ein Pavian-Kopf, wenn der aus der Asche rausgezogen wird, der sieht ja aus wie so ein Babyschädel. Ne? Also das war schon, da musste man schon ein bisschen schlucken beim Essen.
Und Sie haben es aber gegessen?
Ja klar, also das habe ich mir immer als Ziel gesetzt, in allen neuen Kulturen alles ausprobieren und alles erstmal versuchen. Das versuche ich auch an meine Kinder weiterzugeben. Erstmal versuchen, ob es schmeckt. Und wenn es dir nicht schmeckt, kannst du immer noch wieder sagen, nein, danke. Aber immer reingehen in die Kultur, soweit du kannst und mitleben.
Mitleben in einer neuen Kultur. Für Michael war das ein Leben, das ihm als Bub vorkam, wie ein Paradies.
es ist schon toll, wenn man 20 Meter vom Atlantischen Ozean entfernt aufwächst und die Haifischflossen morgens zählen kann oder Schildkröten mit der Hand fangen kann oder zu Weihnachten die Schildkröten schlüpfen und einem über die Füße laufen, die kleinen Babyschildkröten zu Weihnachten. Das sind schon tolle Erfahrungen, die man sammeln kann. Oder halt nachts im Meer baden in Plankton, das leuchtet und dann leuchtend über den Strand rennen nachts und Fußball spielen.
Er sei am Morgen um 6 Uhr mit Vogelgezwitscher und mit dem Donnern von den Wellen aufgewacht. Am Vormittag sei er in eine amerikanische Schule, hab dort eine Englischgeschichte, Theater und einen Haufen Sport gehabt und ab Mittag ist frei gewesen.
Also ich kam meistens so um 12 von der Schule, 12 oder 1, und dann habe ich schnell bis 3 die Hausaufgaben irgendwie abgedrückt, weil Mama da immer saß am Tisch und sagte, erst die Hausaufgaben, dann das Spiel und vergiss dein Klavierspiel nicht. Und ich so, nein, ich habe schon alles fertig, so tschüss. Und dann warf ich meinen Rucksack in die Ecke und rannte raus und zog mir schon mein Hemd aus und mit freiem Oberkörper dann ins Dorf von Ben gerannt. Die wohnten 5 Minuten entfernt, die Mitarbeiterhäuser. Und dann hieß es, komm, nimm die Steinschleuder und wir rennen mal unsere Fallen ab. Und dann sind wir unsere Fallen absuchen gegangen. Wir hatten diverse Fallen, Unterwasserfallen, also so Reusen hatten wir gelegt für Krebse und Langusten. Und wir hatten halt im Wald etliche Springfallen und Lochfallen und all sowas halt aufgebaut. Und dann jagte man halt. Ich habe mir von Nachbarn meistens das Luftgewehr ausleihen dürfen. Und dann schossen wir kleine Vögel oder Eichhörnchen und haben die gebraten, haben uns ein kleines Feuer gemacht und uns selber versorgt oder Froschschenkel gegessen oder was weiß ich. Und Ben hat mich dann wieder eingeführt in irgendeine Pflanze, die man essen darf oder die nicht. Oder wenn du die zerreibst, ist das gut gegen Fieber. Und so streunerten wir da rum. Und also ich habe mich immer gefragt, was ist der schönste Moment in meinem Leben, an den ich mich erinnern will, wenn ich sterbe. Und das war Samstagmorgens nach dem Frühstück um 8. Barfuß an den Strand rennen, die Sonne glitzert über dem kristallblauen Wasser, überall funkeln die Diamanten. Der nasse Sand wirft das Licht auch zurück und du holst Tiefluft und dieser salzige Tang, Seetang und Algengeruch, der zieht sich bis in die letzten Winkel deines Körpers rein. Und dieses Aufatmen nach einer Woche Schule, die Freiheit eines ganzen Tages frei am Meer leben zu dürfen, mit einem besten Freund, Abenteuer auf sich zukommen zu lassen, diese unberechenbare Natur, die wunderschön, aber auch gefährlich war. Man konnte also beim Tauchen einem Hai begegnen oder man konnte einen Rochen schießen. Mit einer Harpune. Oder man konnte einen dicken Felsbarsch fangen und ein leckeres Mittagessen haben. Es gab also diverse Optionen, die dir passieren konnte. Und dieses Unberechenbare und trotzdem als junger Mensch zu sagen, ich bin fähig, diesen ganzen Abenteuern zu widerstehen und sie zu überstehen. Ich bin stark, ich bin jung und dies ist mein Tag. Das ist der Moment des Paradieses.
Michael Jentsch, der als Bub in Liberia gelebt hat. Wenn man in einer Missionarsfamilie gross wird, spielt logischerweise die Religion eine zentrale Rolle. Wie er es heute hat mit dem Glauben und wie er zum Beruf von seinem Vater steht, das hören wir gerade als nächstes hier auf DRS 1.
Also ging ich diese Straße lang und die Straße führte zu mir. Das Lied, das du am letzten Abend sangst, spielte nun in mir. Noch ein paar Schritte und dann war ich da mit dem Schlüssel zu dieser Tür. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet so viel mehr. Es war nur ein kleiner Augenblick, einen Moment war ich nicht da. Danach ging ich einen kleinen Schritt und dann wurde es mir klar. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet so viel mehr. Manche treten dich, manche lieben dich, manche geben sich für dich auf. Manche segnen dich, setz dein Segel nicht
wenn der Wind das Meer aufbraust. Manche treten dich, manche lieben dich, manche geben sich für dich auf. Manche segnen dich, setz dein Segel nicht, wenn der Wind das Meer aufbraust. Oh, oh, oh. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg, steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg, dieser Weg.
Das Xavier Naidoo mit «Dieser Weg». Der Seins Menschen und Horizonte, heute mit Michael Jentsch, der in Westafrika, in Liberia, aufgewachsen ist. Seine Eltern sind seinerzeit mit einem ganz klaren Ziel auf das Liberia. Sie haben als Missionar das Evangelium verbreiten. Die Mutter hat als Krankenschwester gearbeitet, während der Vater bei der grössten christlichen Radiostation angehört hat, bei Radio Elva, wo man weit über die Landesgrenzen raus hat hören können. Zum Teil scheint sogar bis auf Europa. Die Karin Frey hat am Missionarssohn Michael Jentsch die berühmte Gretchenfrage gestellt. Nämlich, wie hat es heute mit der Religion?
Man kann ja auch ganz grundsätzlich sich fragen, ja, missionieren in Afrika, was soll das?
Ja, ich denke, als Kind habe ich das noch gar nicht in dem Sinne hinterfragt. Das fing erst als erwachsener Mann an, als ich auch selber studierte und andere Meinungen hörte. Ich denke, man übernimmt erstmal den Glauben der Eltern. Für mich war das halt sehr, sehr wichtig. Ich habe meine eigene Gotteserfahrung auf dem Wasser gemacht. Ich war 12 und vorher hatte ich den Glauben meiner Eltern akzeptiert und mitgelebt. Aber ich war eher so ein Chamäleon-Christ, der sagt, ich passe mich immer der Außensituation an. Und sonntags gehe ich schön brav in die Kirche, aber ich habe keinen eigenen Glauben, ich habe keine eigene Farbe sozusagen. Und es war im Sommer und ein Tornado zog an der Küste von Westafrika vorbei und es herrschte absolutes Badeverbot. Und immer da, wo Grenzen und Regeln sind, da wache ich auf. Und das fordert mich heraus, diese irgendwie zu testen. Und mein Freund Trent kam vorbei mit seinem Surfboard und hielt das Surfboard ans Fenster und lächelte nur suffisant und ich sagte, ja, let's go. Und so schnappten wir uns unsere Surfboards und warfen uns in diese riesigen Brecher draußen und kämpften gegen die Natur sozusagen und ritten auf diesen Brechern. Und plötzlich merkten wir, wir werden rausgezogen. Wir sind in eine gefährliche Strömung reingeraten und 5 Minuten später waren wir schon ein paar Kilometer vom Strand entfernt und irgendwann sahen wir gar nicht mehr, in welcher Richtung der Strand war. Und dann wurde es gefährlich, weil wir nur noch eine Stunde Licht hatten, dann kam die Nacht und wir waren im Haigebiet. Also wir waren direkt im offenen Meer, wo die Haie jagen. Und da merkte ich, wir haben erstmal gekämpft und wir sind bis an unsere letzten Reserven rangegangen, bis wir beide weinend auf diesen Brettern lagen und das Vaterunser anfing zu beten und dachten, in 10 Minuten lassen wir los und trinken. Und da hat es mich irgendwie wieder gebissen und gepackt und ich habe geschrien und gesagt, wenn es einen Gott gibt, wenn meine Eltern Deutschland verlassen und ihr ganzes Leben aufgeben, um hier zu missionieren und hier zu arbeiten und sie glauben an diesen Gott, dann muss ich ihn erfahren, dann muss er mich jetzt retten. Und ich hatte meine kleine digitale Stoppuhr am Handgelenk noch, meine Surferuhr, Und 9,5 Minuten später drehte sich die Strömung und wie von einer unsichtbaren Hand wurden wir an den Strand getrieben. Und für alle anderen war das ein Zufall, aber für den, der in dieser Situation schreit nach Hilfe, für den ist das kein Zufall mehr. Und da war mir klar, es gibt diese unsichtbare Macht und an die möchte ich glauben. Und das war für mich meine persönliche Glaubenserfahrung. Und damit habe ich dann auch Frieden gefunden mit der Arbeit meines Vaters, dass ich sagte, okay, ich unterstütze das auch.
Die Leute da, woran haben die geglaubt? Der ursprüngliche Glaube, war das animistisch? Ich meine, es gab ja einen Grund, warum sie missionieren gegangen sind.
Dann fangen wir mal mit der Glaubensgeschichte Liberias an. Denn Liberia hat durch diese diversen 16 Stämme hat sehr starke animistische Glaubensansätze. Und es gibt in Liberia die Secret Societies, die Geheimgesellschaften, über die niemand spricht und sprechen darf. Und das sind Geheimgesellschaften, die sehr mächtig sind und die Menschenopfer betreiben. Und es ist so, dass wenn du als Kunde von diesen Geheimgesellschaften sagst, ich muss die Wahl gewinnen, nächstes Jahr habe ich eine große Wahl oder ich muss ein Geschäft gewinnen oder ich muss ein Unternehmen hier gründen und ich brauche Erfolg und ich würde gerne da sicher sein, dass dieser Erfolg kommt, könnt ihr da mit dunklen Mächten bitte nachhelfen, dann zahlst du eine bestimmte Summe und dann töten die ein Kind und betreiben mit diesen Kinderorganen und Blut und so weiter, machen die ihre Zeremonien und garantieren dir, dass du halt gewinnst. Und du kannst einen Pakt mit dem Bösen eingehen. Und da zahlst du natürlich für. Und so wurden jede Woche mindestens 2-3 Kinderleichen auf den Straßen gefunden, die ausgeweidet waren. Und das waren die sogenannten Heartmen, die Herzensmänner, die die Herzen dann rausschnitten. Und ich habe das als Kind nur durch die Zeitung mal zwischendurch mitgekriegt, aber wir durften komischerweise abends nicht mehr raus. Bei Partys haben uns unsere Eltern immer abgeholt mit Auto. Es durfte keiner irgendwie mal allein in die Stadt abends. Das war also schon komisch, aber weil wir es alle machten, war es für uns normal. Es ist uns nicht aufgefallen.
Aber es gab ja wohl nicht nur böse Mächte. Ich nehme an, da gab es auch gute Mächte.
Ja, also das, ich denke schon, dass sich jeder was Positives auch davon versprach. Aber es mussten viele Kinder dafür sterben.
Gab es da Götter oder ja. Wer waren die Bösen? Waren das Dämonen? Oder?
Also es ist so, dass ich habe mit Rebellenkriegern gesprochen und habe die gefragt, wie funktionierte das? Und die sagten, dass sie tatsächlich einen Dämon kennenlernten, dem sie dann sozusagen als Freund zugewiesen wurden oder der sie sozusagen besessen hat. Und der ihnen dann nachts mit denen zum Beispiel auf Seelenreisen ging. Er konnte dann seinen Körper verlassen nachts und auf Seelenreise gehen und sogenannte Astralreise. Und das sind ja eigentlich Sachen, die man aus der Esoterik hier in Europa nur kennt. Ne? Und das war faszinierend, dass die Krieger das alle konnten. Und die sagten, mein Dämon hat mir dann nachts um 2 das Schlachtfeld gezeigt und hat mir genau gesagt, wo die Kugeln auf meinen Kopf fliegen würden, wenn ich da stehen bleibe, wo die Hinterhälte sind und wie ich diese Schlacht gewinne.
Ist ja eigentlich verrückt. Also Sie machen Ihre Gotteserfahrung auf dem Wasser und sind überzeugt, den gibt's. Und die anderen sagen, und ich mache sie in meinen Träumen. Der hat mir gesagt, wie ich den Kugeln ausweichen kann und den gibt's oder die gibt's.
Und ich habe Wunder von beiden Seiten gesehen. Ich habe gesehen, wie Kranke geheilt wurden durch Gebet, durch Hände auflegen. Und ich habe gesehen, wie das Böse sozusagen Menschen beschützte, dass sie unverletzbar wurden. Ben sagte auch, sie hatten Krieger, die sie totschlagen mussten. Als Kindersoldat musste Ben ja auch solche Sachen mitsehen. Und er sagte, es gab Menschen, die halt nicht erstochen werden konnten und nicht erschossen werden konnten. Die Kugeln prallten wortwörtlich ab an der Haut.
Wie Sie darüber reden, eben, es gibt Gott, es gibt dieses Böse, diese Dämonen, dieses Übersinnliche. Das klingt so normal. Ich glaube, in unserer westlichen Welt gibt es viele Leute, die sagen, ach, komm, also.
Ja, ich verstehe auch diese Leute. Ich verstehe die Europäer. Denn hier ist das Leben komplett sicher. Du bist keiner Gefahr ausgeliefert. Und wenn du keine Gefahren hast, dann brauchst du auch keinen Schutz. Sei es von der guten Seite oder von der bösen Seite. Und deshalb kann man sich diese Neutralität in Europa erlauben. Aber sobald du in Afrika bist, bist du täglich mit Leben und Tod konfrontiert. Du wirst Ängste entwickeln und du wirst Überlebenswillen entwickeln und du wirst Loslassen auch lernen. Und du bist viel intensiver am Lebenspuls, am Puls des Lebens und dann wirst du um Schutz bitten und du wirst um höheren Beistand bitten und brauchen. Und gerade in kriegerischen Situationen haben die Leute diesen Schutz gebraucht und gesucht. und entweder in der einen oder in der anderen Seite gefunden.
Diese Beispiele, dass es Leute gibt oder offenbar nach den Beschreibungen Bens gegeben hat, die man nicht erstechen konnte oder umbringen konnte, ist ja verrückt.
Ja, das ist für uns Europäer unverständlich.
Wie erklärt man sich's?
Ich weiß nicht, ob es, ich denke, die mildeste Form für uns Europäer ist der Placebo-Effekt. Dass wenn wir eine Zuckerpille anstatt einer Aspirin kriegen, dass wir trotzdem gesund werden. Dass der Glaube tatsächlich Berge versetzen kann, wie es in der Bibel steht. Und sei es der Glaube an das Böse oder an das Gute. Und ich bin mir sicher, dass wenn unser Glaube stark genug ist, dass das Auswirkungen auf unseren Körper haben wird.
Warum aber hat Gott, wenn es ihn gibt, die schlimmen Massaker zugelassen, wo der Bürgerkrieg zu Liberia ab 1989 mit sich gebracht hat? Darauf sagt Michael Jentsch, ausführen denken immer noch die Menschen. Und da kommt es darauf an, ob diese ihre guten oder ihre schlechten Seiten ausleben. Wie der Michael Jentsch die schlimme Zeit erlebt hat, in wenigen Minuten, da im Menschen und Horizonte.
He's got the whole world in his hands, he's got the whole wide world. In his hands, he's got the whole world. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got the little bitty baby. In his hands, he's got the little. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got you and me, brother. In his hands, he's got you.
Eins am Sonntagnachmittag mit Menschen und Horizonte. Der Michael Jentsch, der seine Kindheit in Liberia verbracht hat, hat uns vorher erklärt, was für Menschen dort leben. Die beiden grössten Volksstämme sind die Gio und Kran. Es gibt aber noch viele mehr, unter anderem auch die Nachkommen von der befreiten Sklaven aus den USA. Im Namen Liberia steckt ja das lateinische Wort Liber für frei. Einer von diesen Nachkommen ist der berühmt-berüchtigte Charles Taylor, der sich zurzeit Den Haag wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wegen Kriegsverbrechen muss verantworten. Der Charles Taylor war es, der vor 22 Jahren mit einer Gruppe von Rebellen den liberianischen Bürgerkrieg ausgelöst hat. Der Michael Jentsch war damals 14 und hat sich in seinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können, was noch auf ihn würde zukommen.
Eigentlich brach es erst nach unserem Abflug los. Und das war halt das Schreckliche, dass ich das nicht hatte kommen sehen. Man hörte Gerüchte im Radio von lebendig begrabenen Gio-Kindern, von Kran-Soldaten. Man hörte Massakergerüchte und wir Kinder haben die dann halt übertrieben oder ausgebaut, und um die Mädchen zu beeindrucken auf dem Pausenhof. Und haben eigentlich das eher so als Witz genommen, ne? Dass man sagt, ach ja, klar, ach, das macht doch keiner. Und man hörte einfach nur, dass Charles Taylor, der Warlord mit 150 Terroristen, das ganze Land auf den Kopf stellt. Dass Kindersoldaten kommen und dass die ganze Stadt wackelt. Und unsere Eltern haben uns eigentlich nur gesagt, die Schule macht 3 Monate früher Schluss. Ist doch toll. Und dann fahren wir alle 3 Monate früher in die Ferien. Und komischerweise fahren alle in die Ferien. Ist das nicht toll? Ich habe 3 Monate weniger Sommer, also mehr Sommer, ne? Und ich war natürlich begeistert und wollte das auch glauben, denke ich. Und dann 2 Tage vor unserem Abflug, da konnte ich nicht mal mehr Tschüss sagen von meiner Freundin. Meine Freundin Beth, die war in der 7. Klasse und ich dachte auch, sagst du der wenigstens nochmal ordentlich auf Wiedersehen. Nicht, dass die einen neuen Freund im Sommer kennenlernt, weil du dich irgendwie falsch verabschiedet hast. Und die war schon weg. Die war schon weg. Und nicht mal ein Abschiedsbrief. Und da war ich doch so ein bisschen durcheinander. Und ich ging Rasen mähen, um mir noch ein paar Kröten zu verdienen für den Sommerurlaub. Auf dem Ferienlager, auf diesem Radiogelände. Und ich mähte da Rasen und Ben kam angerannt und sagte, Michael, ich habe dich gesucht, ich muss was mit dir besprechen. Und ich sagte, ja, was gibt's? Er sagte, bin ich dein Bruder? Und ich sagte, klar, du bist mein Blutsbruder. Wir sind beste Freunde, was willst du? Und er sagte, ja, Michael, nimm mich mit in den Urlaub, nimm mich mit auf eure Flucht. Und ich sagte, Flucht? Wovon redest du Flucht? Und er sagte, wir werden alle sterben, wenn wir nicht weggehen hier. Die stehen schon vor der Stadt, die sind noch 2 Tagesmärsche entfernt. Und ich sagte, bitte, wovon redest du? Meine Eltern haben gesagt, wir fahren Urlaub. Wir haben dich noch nie mitgenommen in Urlaub. Das macht meine Familie nicht. Und dein Onkel Steven, der macht das bestimmt auch nicht mit. Und dann fing er an zu weinen. Dann sagte, ich werde Kindersoldat. Entweder die Regierungssoldaten schlachten mich nachts ab, weil die das jetzt schon in der Stadt überall, die Geohäuser plündern und die Männer einfach mitnehmen und köpfen. Ist nur eine Frage der Zeit, bis die mich nachts finden. Oder ich fliehe jetzt und renne zu den Rebellen und dann werden die sagen, du musst für uns kämpfen. So oder so werde ich mit einer Waffe in der Hand sterben. Und du weißt, dass ich gut mit Waffen umgehen kann. Und ich sagte, ja, aber ich glaube nicht an diese Dramatik. Also jetzt hör mal auf, hier so rumzuheulen. Und dann hat er mich schluchzend umarmt und ich habe ihn versucht wegzudrücken. Und dann hat er geweint und hat mich festgehalten. Und dann ist er weinend weggegangen. Und ich habe dann echt gedacht, komisch, war total bestürzt, ging dann nach Hause. Und meine Mutter sagte dann, wo warst du? Wir müssen in die Elfenbeinküste, der Jeep von der Botschaft ist schon da, wir fahren 2 Tage früher. Ich so, huch, das ist jetzt irgendwie, passt doch so ein bisschen zu Bens Aussage. Und dann fuhren wir durch die Stadt, kämpften uns in den letzten Flieger, die Leute schlugen sich um die letzten Plätze und dann landeten wir in der Elfenbeinküste und machten das Radio an. Und Radio Elva, unsere Radiostation. Und dann hörten wir die Nachrichten, dass die Ben genau so vorhergesagt hatte. Und die ersten Flüchtlinge kamen und es wurden 18.000 Flüchtlinge auf dem Radiogelände, die alle Zuflucht suchten, weil sie wussten, dass da, wo Radio und Kameras sind und Videokameras, dass da keine Massaker passieren, weil da die öffentliche Welt hinguckt. Und wir hörten diese ganzen Sachen und dann kamen die Rebellen in die Stadt und rannten auch gleich auf Radio Elva los. Und dann hörten wir die Einschläge und die Raketen und die Handgranaten fliegen und die Schüsse einschlagen ins Radio, ins Studio sogar.
Ihr habt das über das Radio gehört?
Wir konnten das live mithören und das war natürlich ein Schock. Und die letzte Sendung haben wir live mitgehört und die Leute haben unter dem Tisch moderiert, als die Kugeln durch die Fenster flogen. Und haben gesagt, so jetzt, das ist die letzte Sendung, Radio Elva stirbt heute. Und wir saßen natürlich alle weinend am Radio drüben, im anderen Land.
Wie war das für Sie mit dem Wissen drum, dass Sie Ben weinend verlassen hatten?
Spätestens dann war mir klar, ich habe den größten Fehler meines Lebens begangen. Also das war für mich wirklich, das hat mich zerrissen. Da wusste ich, mein Leben wird nicht mehr das gleiche sein. Und auch wenn man erst 14 ist, habe ich gesagt, habe ich gerade große Schuld auf mich geladen, dass ich meinen besten Freund da einfach im Stich gelassen habe. Und ich habe mir die schlimmsten Sachen ausgemalt, dass er geköpft wird und dass er, was ihm alles passieren könnte. Und man hörte diese Sachen auch im Radio, man sah die Bilder in der Tagesschau. Man sah die Leichenberge von Flüchtlingen, die einfach abgeknallt wurden. Und ich wusste, dass er dazwischen ist. Und dann hieß es einfach, Radio Elva ist tot, wir fahren zurück in die Heimat, nach Deutschland. Und ich sagte, Heimat, Deutschland?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das kein Nachbeben gab im Verhältnis zwischen Ihnen und den Eltern, dass man so quasi unwissend weggezogen wurde.
Das war das Gleiche, dass wir eigentlich da auch nicht mit einbezogen wurden in die Entscheidung, sondern die Entscheidung wurde über unsere Köpfe hinweg. Auch wieder Kontrollverlust, Machtverlust. Deshalb bin ich inzwischen wahrscheinlich auch so jemand, der sagt, ich möchte, ich muss unbedingt irgendwie Kontrolle haben. Ich möchte mit einbezogen werden in die Entscheidung. Ich bin Machtmensch dadurch vielleicht geworden, der sagt, ich möchte führen, ich möchte nicht hinterherlaufen, weil ich bin genug hinterhergelaufen in meinem Leben. Und ich habe meinen Eltern das sehr vorgeworfen und sie haben auch gesagt, die haben das mit anderen auch besprochen und die sagten alle, dass viele Familien hatten den Fall, dass als sie das ihren Kindern erzählten, dass sie fliehen werden und dass Krieg kommt, dass die sich versteckt haben im Urwald, weil die nicht weg wollten aus dem Paradies. Und dann verpass mal den letzten Flieger mit den Soldaten schon an der Tür, nur weil dein Kind irgendwo im Dschungel sich versteckt, weil es nicht weg will und den ganzen Ernst dieser Lage vielleicht gar nicht versteht. Andere Kinder haben sich schwer verletzt, die haben sich verstümmelt mit dem Messer und mussten dann ins Krankenhaus geliefert werden, weil sie nicht flugfähig waren. Also wir Kinder haben uns mit Händen und Füßen gewehrt, dieses Paradies zu verlassen. Und so haben die Eltern gesagt, wir lügen und sagen, wir fahren alle in Urlaub. Hauptsache, wir kriegen unsere Kinder da sicher raus, bevor jetzt noch irgendwas Schlimmeres passiert.
Und das haben Sie dann einfach verstanden?
Ich wollte das auch so verstehen, diese saubere, weiche Lösung. Wir fahren in Urlaub. Aber im Nachhinein habe ich diese Erklärung dann halt angenommen. Und ich glaube, ich wäre auch zu Ben gerannt und hätte gesagt, wir kämpfen uns gemeinsam hier alleine durch. Ich bleibe bei dir. Ich wäre so verrückt gewesen, glaube ich. Also das hat schon, im Nachhinein akzeptiere ich das auch und sage, das war schon alles so richtig.
Aber Sie hätten ja Ihren Eltern zum Beispiel vorwerfen können, wenn ihr ehrlich gewesen wärt mit mir, hätte ich wenigstens Ben mitnehmen können.
Ja, im Nachhinein haben die auch alle gesagt, wir hätten Ben gar nicht mitnehmen dürfen. Die Plätze im Flugzeug, die waren alle verteilt an die letzten Weißen. Und danach gingen halt die schwarzen Flüge los sozusagen, dass russische Transporter kamen und du halt nur mit Bestechung da rauskamst. Also offiziell hätte er nicht uns begleiten dürfen, hat auch das Auswärtige Amt gesagt, ob es in so einer Krisensituation nicht mit ein bisschen Bestechungsgeld auch geklappt hätte. Ich glaube, wo ein Wille, dann Weg. Und man hätte ihn bestimmt in irgendeiner Form über den Landweg auch rausschleppen können.
Aber eben, der Ben ist geblieben und der Michael ist mit seinen Eltern zurück auf Deutschland, wo er sich zuerst überhaupt nicht zurechtgefunden hat. Erst, wo man sein Talent für Basketball entdeckt hat, hat er sich über den Sport angefangen integrieren und ist sogar bis in die zweithöchste Liga gekommen. Der Michael Jentsch hat Matur gemacht, geheiratet, ist Sport- und Englischlehrer geworden und schließlich Vater von zwei Töchtern und Hausbesitzer. Kurz, er hat alles gehabt, was man sich so allgemein wünscht. Bis ihn plötzlich die Vergangenheit eingeholt hat. Inwiefern, das verratet er uns gerade als nächstes.
Hawe he chico dano se sero momo monila degam julinga momo monila degam wonga Ta jabon, de nuit ta jabon.
Abdou Jambar
walay
ñari balay kala
walay
ci kaw lay joge
walay
tanu ci sero
walay
monila
walay
degam julinga
walay
monila
walay
degam worga
walay
von den bekanntesten Musikern zu Afrika, der Ismaël Lo aus Senegal auf DRS1. Der deutsche Missionarssohn Michael Jentsch, der in Liberia aufgewachsen ist, ist unser Gast im Menschen und Horizonte. Es ist einfach nur furchtbar, das, was man zum Beispiel auf Wikipedia über den Bürgerkrieg zu Liberia muss lesen. Da steht, etwa 250.000 Liberianer kamen infolge des Bürgerkrieges um. 1 Million wurde teilweise in die Nachbarländer vertrieben. Auf allen Seiten wurden Kindersoldaten eingesetzt. Es wurde auch von Gräueltaten wie Kannibalismus von Seiten der Kämpfer berichtet. Schlimme 13 Jahre lang hat der Bürgerkrieg gedauert. In dieser Zeit hat sich der Michael Jentsch nach grossen Startschwierigkeiten ein Leben im europäischen Norden aufgebaut. Für ihn war klar, zurück auf Liberia gar nicht mehr. Das, was er erlebt hat, hat er aber nicht wirklich verarbeitet. Im Sommer 2003, hat er Karim Frey erzählt, ist dann alles wieder aufgekommen.
Das fing alles an durch einen Film, den ich sah, Bruce Willis' Film Tränen der Sonne. Und ich saß hier in meinem Wohnzimmer, wir hatten gerade gegrillt und ich hatte diesen Film ausgeliehen und ich dachte, wir machen uns einen netten Videoabend. Und der Film fing an und mein Herz fing an zu schlagen wie verrückt. Und ich merkte, hier kriegst du gerade deine Botschaft. Hier, heute verändert sich dein Leben. Und mir schossen die Tränen in die Augen. Meine Frau ging hoch und sagte, der Film ist viel zu brutal, den kann ich nicht angucken.
Um was ging es denn?
Es ging darum, dass Bruce Willis mit seinen Männern, mit seinen Kriegern die Mission hatte, eine amerikanische Nonne aus einem Bürgerkriegsgebiet zu ziehen. Und die hat 50 Waisenkinder, auf die sie aufpasst. Und er zieht sie in den Hubschrauber und sagt, los, Abflug. Und sie springt wieder raus und sagt, nein, nicht ohne meine 50 Kinder. Und die passen natürlich nicht in die Hubschrauber rein. Und so, und Bruce Willis sagt, das sind doch nur Afrikaner. Du bist die Amerikanerin, dich müssen wir retten, nicht die. Und die Rebellen schlagen schon an die Türen, 20 Meter entfernt, so, also Dramatik pur. Und sie sagt, nein, dann sterbe ich hier mit den Kindern. Und ich verlasse meine Freundin nicht. Hoho. Oh, da fing natürlich mein schlechtes Gewissen an zu schreien. Was hast du mit Ben gemacht? Du hast ihn damals verlassen. Er hat dich gefragt, ob du ihn sogar noch mitnehmen könntest. Er hat gesagt, ich werde hier sterben. Ich werde Kindersoldat werden müssen, wenn du mich nicht rettest.
Es war das der Moment, wo der grosse blonde Missionarssohn seine eigene Mission gestartet hat. Die Mission, den Ben zu suchen. Übers Internet hat er Kontakt zu ihrem ehemaligen liberianischen Gärtner gefunden. Und dem hat er dann Geld geschickt und den Auftrag gegeben, er soll nach dem Ben suchen. Was zuerst allerdings zu keinem Resultat geführt hat.
Ich dachte, es fing ja alles mit Old Shatterhand und Winnetou an, dass wir Blutsbrüder wurden. Vielleicht endet es auch alles mit Old Shatterhand und Winnetou. Wie haben die denn Gangster oder Leute gefunden im Wilden Westen? Mit dem Kopfgeld. Und dann habe ich gedacht, das ist die Idee. Das ist ja wie im Wilden Westen jetzt in Liberia. Es gibt keine Polizei und wir arbeiten jetzt mal mit verrückten Methoden. Und so rief ich Paul an und sagte, Paul, es gibt $700 zu verdienen. Oh ja, schick mal rüber. Sagte ich, nee, zu verdienen. Diesmal gibt es sie im Erfolgsfall. Du gehst auf den afrikanischen Markt und erzählst den Frauen, dass die oder der Ben ans Telefon bringt und wenn dieser Mensch meine 3 Fragen beantworten kann und ich weiß, dass das Ben ist, dann überweise ich innerhalb von 2 Stunden diese $700 an den Finder, der Ben ans Telefon gebracht hat. Ah, du bist aber clever, du denkst wie ein Liberianer, sagte er. Aber ich muss ja eh heute noch einkaufen gehen, also mache ich mit. Und er ging auf den Markt und 3 Tage später klingelte mein Telefon. Ja, hier ist, wir haben Ben. und ich fiel aus allen Wolken. Und ich sagte, ja, dann bring ihn mal ans Telefon. Da hörte ich eine fremde Stimme, weil er war ja auch durch den Stimmbruch gegangen. Er erkannte meine Stimme auch nicht mehr. Und dann sitzt du am Telefon mit dieser fremden Stimme. Und ich habe gesagt, bevor ich es dir glaube, dass du es bist, muss ich dir 3 Fragen stellen. Und die erste Frage ist, was für Haustiere hast du mir geschenkt? Und er nannte die ganzen exotischen Haustiere, die er mir geschenkt hatte, wie ein Leguan, Zwergreh, ein Baumschliefer, ein Ameisenbär. Und nicht die typischen deutschen Haustiere. Und dann sagte ich, gut, das hätte aber Paul auch wissen können. Zweite Frage, was hatte der gelbe Regenschirm mit dir beim Fußballspiel Lone Star gegen Barrow zu tun? Und dann sagte er, ja, der Mann hinter mir hatte den gelben Regenschirm und als eine Massenpanik anfing, hat er angefangen, alle Leute um sich herum mit diesem Regenschirm abzustechen, damit die nicht auf ihn drauftreten. Und er hat mir in den Rücken gestochen und ich habe die Narbe noch. Sagte ich, gut, das stimmt. Jetzt die letzte Frage. Wo und wie haben wir uns verabschiedet? Lange Pause. Die längsten 30 Sekunden meines Lebens. Und dann sagt er, auf dem Ferienlager und du hast mich ausgelacht. Und da haben wir beide geweint. Und ich wusste, ich habe ihn wieder. Und ich wusste, meine Seele würde wieder Frieden finden. Und das war wirklich der schönste Moment in meinem Leben, dass ich wusste, sein Blut klebt nicht an meinen Händen. Und dann bin ich ein halbes Jahr später zurück nach Liberia geflogen und durfte ihn da in den Arm nehmen.
Wie war das?
Unglaublich, unglaublich.
Das Erlebnis von Ben an dieser Stelle zu erzählen, wäre gerade noch einmal ein Menschen und Horizonte. Nur so viel, die Gräuel, die er erlebt hat auf der Flucht, aber auch als Kindersoldat, seien furchtbar gewesen. Das Buch, das haben die beiden geschrieben. Es trägt den Titel «Blutsbrüder». Und unterdessen war der Ben sogar einmal in Deutschland gewesen, zusammen mit dem Michael auf Lesitour. In Liberia, dort hat er jetzt ein kleines Kino und auch ein Haus, hat sich der Ben, der übrigens Anlehrer geworden ist, unterdessen können bauen. Wo denn für ihn jetzt, für den Michael, heute Heimat sei, habe ich von ihm wissen.
Für mich ist dieser Begriff ein Rätsel, weil ich weiß, dass ich globaler Nomade bin. Ich fühle mich nirgendwo heimisch. Ich bin da zu Hause, wo Menschen sind, mit denen ich mich gut verstehe, die ich liebe. Das heißt mit meiner Familie und mit Freunden. Und ich habe gelernt, sehr schnell Freunde wieder loslassen zu müssen, weil ich schon zweimal alles verloren habe. Und ich habe auch gelernt, schnell auf Menschen wieder zuzugehen, um neue Freundschaften zu knüpfen. Deshalb dieser Begriff globaler Nomade. Und das haben ganz viele Missionarskinder und Diplomatenkinder, die halt immer rein und raus in eine andere Kultur, anderes Land, andere Orte, neue Freundeskreise, immer schnell verlieren, schnell aufbauen. Ich denke, das hat auch was mit Wurzellosigkeit vielleicht zu tun. Das tut schon weh. Und ich beneide dann meine Freunde hier in Deutschland, die in ihrem Reihenhaus leben, von morgens 8 bis abends 8 im Büro sitzen und sagen, ich bin glücklich. Und ich sage, wie kannst du glücklich sein? Das ist doch nur ein halbes Leben, was du lebst. Wo ist das Abenteuer in deinem Leben?
Er beneidet zwar seine Nachbarn um ihre Ruhe, ihn selber treibe es aber gleich in die Welt raus. Ob echt wie sein Vater, auch als Missionar?
Niemals. Also ich habe mir immer gesagt, ich werde, wenn ich Missionar werde, werde ich ein anderer Typ von Missionar als meine Eltern. Ich denke, dass das auch die nächste Generation ausmacht, dass sie das Alte erkennen und es verbessern oder in irgendeiner Form optimieren. Und ich glaube, ich würde versuchen, mit dem Anspruch hinzugehen einer Gleichberechtigung, dass die Afrikaner auch sehr viel Gutes haben, dass sie auch sehr viel Gutes in sich tragen, dass man viel voneinander lernen kann. Das habe ich auch mit meiner Freundschaft mit Ben gezeigt. Und ich würde es irgendwie auf einer anderen Ebene machen. Und ich glaube, bei mir wäre die Hauptmission dieses Motivieren, das Gute zu tun, unabhängig vom Glauben, dass uns die Liebe trotzdem verbindet, auch wenn wir andere Glaubensgrundsätze vielleicht haben.
Gern würde er mit seiner Familie auf Afrika. Das sagt er und denkt an seine Kinder, gehe ja heute Gott sei Dank einfacher, weil wir den Kontakt in die Altwelt, Internet sei Dank, besser behalten können. Der Michael Jentsch hat klare Pläne.
Ich habe letztens eine Traumstelle gesehen im Internet und das war für eine Hilfsorganisation, die sich für die Rechte von Kindern und Sport für Kinder anbietet und sich engagiert, indem sie große Sportprojekte in Westafrika organisiert und gerade Kindersoldaten, traumatisierte Kinder und so weiter versucht, wieder durch Sport zu integrieren. Und da war eine Führungsposition frei und ich habe mich sofort beworben. Und da hoffe ich, dass dieser Traum vielleicht sogar in einer besseren Form jetzt noch auf mich wartet und dass sich dieser Traum erfüllt, dass ich in Westafrika mit meiner Familie zusammen das Gute verbreiten darf an Form von Sport mit den Werkzeugen, die ich gut kann. Ich glaube, das ist meine Mission.
Liberia sei im Moment übrigens noch zu gefährlich zum dort leben, meint der Michael Jentsch. Die Lage habe sich zwar so weit beruhigt, dass die meisten Vertriebenen ihre Heimat zurück sind, aber der Bürgerkrieg hat schwere Auswirkungen auf die Wirtschaft gehabt, die man heute noch spürt. Die Arbeitslosigkeit liegt beispielsweise bei ungeheuer hohen 80%. Und was die Zukunft betrifft, rechnet der Michael Jentsch damit, dass der alte Machthaber Charles Taylor zu Den Haag freigesprochen wird und wieder zurück auf Liberia kann. Und das heisse nichts Gutes für das Land. Sie haben das «Menschen und Horizonte» gehört von der Karin Frey mit dem Titel «Blutsbrüder» Michael Jentsch, ein Missionarssohn in Liberia. «Blutsbrüder», wie gesagt, auch ein Buch, das Michael Jentsch geschrieben hat, erschienen ist es im Bastei Lübbe Verlag. Und diese Sendung können Sie jederzeit im Internet nachhören unter drs1.ch und «Menschen und Horizonte». Oder Sie können sie für 32 Franken auch als CD bestellen unter radiokiosk.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.